SRF Digital.
Ich bin Guido Berger und diese Woche haben wir etwas ganz, ganz Spezielles für euch parat. Wir sind nämlich an die Wiege gepilgert, dort, wo alles angefangen hat. Zuerst aber noch die anderen Themen von dieser Woche. Schau mir in die Augen, Kompi. Gesichtserkennung ist lang nicht so gut, wie ihr denkt. Im Game-Tipp ein Spiel über eine Raumstation, absolut minimal. Und um fast ein Viertel hat Lenovo ihren Gewinn können steigern im letzten Quartal auf mehr als 170 Millionen Dollar. Und mit dem sind die Chinesen jetzt der grösste PC-Hersteller der Welt. Sie haben HP und Dell überholt. Fast jeder fünfte verkaufte PC kommt heute aus den Fabriken von Lenovo. Und trotzdem kennt man da bei uns nicht viel mehr als den Namen von diesem Konzern. Grund für Jürg Tschirre auf SRF 4 News mal zu sagen, wer Lenovo eigentlich ist.
Ja, Lenovo gibt es seit gut 30 Jahren. Im Jahr 1984 wurde das Unternehmen in Peking gegründet unter dem chinesischen Namen Liangxiang. Das heißt ungefähr so viel auf Deutsch wie Assoziation. In Englisch nannte sich die Firma lange Legend. Erst 2003 hat sie sich dann umbenannt in Lenovo. Die Anfänge des Unternehmens, die waren bescheiden. Erste Sitzungen sollen in einer Baracke für Wachmänner abgehalten worden sein. Und als Gründungskapital genügten damals 1984 25.000 Dollar. Die kamen von der staatlichen chinesischen Akademie der Wissenschaften und die hält auch heute noch gut 10% an der Firma.
Und bei diesen bescheidenen Anfängen ist es ja nicht geblieben. Lenovo hat heute gegen 30.000 Mitarbeiter und neben dem Sitz in Peking auch einen in den USA, in North Carolina. Wie ist denn Lenovo so groß geworden?
Das ist vor allem einer klaren Expansionspolitik zu verdanken. Im Ausland ist das Unternehmen vor allem durch Firmenzukäufe, durch Beteiligungen gewachsen. So gehört Lenovo in Deutschland etwa der Aldi-Lieferant Medion. Die wichtigste dieser Übernahmen war aber sicher der Kauf der PC-Sparte von IBM im Jahr 2005. Fast 2 Milliarden Dollar hat Lenovo damals sich die Übernahme kosten lassen. Die Übernahme einer Einheit, die selbst doppelt so groß war wie Lenovo selbst. Und so konnte Lenovo dann auf einen Schlag bei den ganz Großen mitspielen.
Also eine milliardenschwere Übernahme. Verlief denn die reibungslos oder hatte Lenovo schwer an diesem Brocken zu schlucken?
Tatsächlich gab es erst Probleme und die waren nicht nur organisatorische, geschäftlicher Art, es waren vor allem auch kulturelle Gründe, die zu diesem Problem beitrugen. So sollen sich etwa die Amerikaner von IBM daran gestört haben, dass es bei Lenovo obligatorische Pausen für Turnübungen gab, wie das in vielen chinesischen Firmen üblich ist. Oder auch, dass das Zu-spät-Kommen an Sitzungen nun plötzlich öffentlich getadelt wurde. Die Chinesen dagegen, die wunderten sich, dass die Amerikaner oft auch dann noch redeten, wenn sie eigentlich gar nichts mehr zu sagen gehabt hätten. Solche Probleme sind heute vergessen, auch weil Lenovo kaum mehr wie eine chinesische Firma geführt wird. Die offizielle Firmensprache, die ist Englisch. Viele der Kaderleute stammen auch aus dem Ausland und es gelten westliche Führungsprinzipien, etwa dass Leistung mehr zählt als das Senioritätsprinzip, das sonst in China, eigentlich in ganz Asien, noch stark verbreitet ist. Lenovo wird als private Firma geführt, der chinesische Staat mischt sich kaum oder gar nicht in die Geschäftsbelange ein.
Und trotzdem dürfte die chinesische Regierung stolz sein auf Lenovo. Schließlich ist die Firma das erste chinesische Unternehmen, das im Technologiebereich zum Weltmarktführer geworden ist.
Ja, Lenovo, dieser Weg an die Spitze in weniger als 30 Jahren, das ist schon eindrücklich. Allerdings, das PC-Geschäft hat in den letzten Jahren auch viel an Glanz verloren. Seit bald 5 Jahren schrumpft der Markt kontinuierlich und es gibt kaum Zeichen, dass sich das bald ändern wird. Lenovo setzt darum auch immer mehr auf die Herstellung mobiler Geräte, Smartphones, zum Beispiel Tablets. Das ist ein Wachstumsmarkt und Lenovo ist heute schon der weltweit 4. Hersteller von Smartphones, allerdings mit einem Markt Anteil um die 5%, klar hinter dem Branchenprimus von Samsung, die haben gut 30%. Und, das kommt dazu, Lenovo-Smartphones werden heute noch fast ausschließlich in China verkauft. Das Unternehmen will nun aber die Abhängigkeit vom Heimmarkt verringern, es will expandieren in Länder wie Russland, Indien, Indonesien und dort vor allem mit billigen Smartphones punkten. Und ab 2014 sollen diese Lenovo-Smartphones dann auch in Europa auf den Markt kommen.
Stellt euch vor, ihr lauft an einer Reklametafel vorbei und gerade dann, wenn ihr davor steht, wechselt die Anzeige und zeigt eure Werbung an für euer Lieblingsjoghurt oder für die Turnschuhmarke, die ihr so gerne habt. Es tönt ein bisschen nach Science Fiction und für ein paar von euch vielleicht ein bisschen unheimlich. Der Jürg Tschirre sagt, dass an dieser Möglichkeit jetzt schon geschaffen wird.
Ja, in England zum Beispiel, da gibt es schon Plakate, wo Kameras eingebaut sind, wo Gesichter können erkennen können. Also die sehen, ist es ein Mann oder eine Frau, die vor dran steht, jemand Alts oder jemand Jungs, wo sich die Werbung anschaut und melden das dann zurück. Die Kameras bzw. das Computer, die damit verknüpft sind, melden es zurück an die Leute, die die Werbung haben geschaltet.
Okay, aber die Kamera, die weiss noch nicht, wer genau schaut. Also da weiss man nachher nicht, ah, das ist jetzt der Michael Zetzi, der da vorne steht.
Das ist natürlich der nächste Schritt, den es dann braucht, wenn es darum geht, dass die Werbung genau auf die Person abgestimmt wird, angezeigt werden. So weit ist man noch nicht. Gesichtserkennung, also dass der Computer sieht, dass da jemand auf einem Bild ist und auch kann sagen, genau wer das ist, die ist in den letzten Jahren zwar viel besser geworden, aber für einen Einsatz in der Praxis ist sie noch nicht ganz reif. Das hat man gesehen, es hat verschiedene Versuche gegeben, das zu brauchen, zum Beispiel auf Flughäfen oder in Fußballstadien, und das ist in den meisten Fällen auch wieder rückgängig gemacht worden.
Weil es nicht funktioniert hat, oder?
Funktioniert schon, aber die Resultate einfach noch nicht gut genug waren. Das hat man auch gesehen bei der Suche nach den Attentätern von Boston, also den beiden Brüdern, die die Bombe beim Marathon von Boston zündet. Dort hat man eigentlich auch probiert, die mit Gesichtserkennungssoftware zu identifizieren. Das ist nicht gegangen, oder besser gesagt, es ist zu langsam gegangen. Andere Methoden waren dann auch besser gewesen.
Okay, und genau jetzt in diesen Wochen und Monaten, wo man über geheime Daten und Ausspionieren viel redet, ist ja das alles ein bisschen beruhigend, oder? Also vor allem die, die Wert auf ihre Privatsphäre legen.
Ja, das kann man schon so sagen. Also so wie man es aus dem Film kennt, dass irgendwo ein verschwommenes Bild von jemandem ist, das wird dann hochgerechnet und blitzschnell wieder identifiziert, wer da drauf ist. Das geht so nicht. Das Problem ist das Ausgangsmaterial, das man hat. Das war auch im Fall von Boston so gewesen. Also die Bilder, die Überwachungskamera, die machen, die von denen kommen, die sind meistens von relativ schlechter Qualität. Also nicht so gute Lichtverhältnisse und Person auch noch aus einem ungünstigen Winkel aufgenommen, vielleicht. Zum Beispiel, wenn das Gesicht im Profil ist, dann kann der Computer nicht viel damit anfangen. Und so ein Bild, um zu erkennen, welche Person das ist, die muss natürlich noch verglichen werden mit einem anderen Bild in einer Datenbank, um die Person zu identifizieren. Und das Problem ist eben, dass die Bilder in der Datenbank, die haben eine ganz andere Qualität. Das sind zum Beispiel Fotos vom Fahrausweis, gut ausgeleuchtet, man schaut gerade in die Kamera, also einfach immer nur aus einem Winkel. Und wenn der Computer dann die beiden Bilder miteinander vergleichen müsste, die von so unterschiedlicher Qualität sind, dann ist das sehr schwer für ihn, das geht in vielen Fällen nicht. Das heisst aber nicht, dass Gesichtserkennung auf immer so eine Science-Fiction-Idee wird bleiben. Die Leute, die sich mit dem beschäftigen, Experten, sagen, in 10 bis 15 Jahren, dann wird der Computer so gut sein wie der Mensch, wenn es eben darum geht, ein Gesicht zu erkennen und jemandem zuzuordnen.
Jürg Tschirren von der SRF Digital Redaktion. Die grosse Frage ist jetzt, wie läuft das ab? Wie sieht die Kamera, oder besser gesagt, wie sieht der Computer, wer auf einem Bild ist?
Also Gesichtserkennung, die läuft in mehreren Schritten ab. Zuerst einmal geht es überhaupt mal darum, dass der Computer merkt, dass da ein Bild, dass da ein Gesicht im Bild innen ist, also dass das überhaupt das Gesicht kann erkennen. Das klingt jetzt trivial, aber es ist eben nur trivial für uns Menschen, wo ein ganz grosser Teil von unserem Hirn nur für das Sehen zuständig ist. Der Computer hat das viel schwerer, da muss der Algorithmus zuerst mal ein Bild analysieren und muss Gesichter können unterscheiden von anderen Objekten und von den Hintergründen, die es dort auf dem Bild drauf hat.
Das wäre sozusagen der Teil 1, aber nur weil der Computer jetzt einfach weiss, dass das ein Gesicht ist, weiss er ja noch lange nicht, wem das gehört.
Das wäre dann auch der nächste Schritt. Eben, da macht der Computer bzw. der Algorithmus macht aus dem Gesicht, das er erkannt hat, ein mathematisches Modell. Das heisst, er zerlegt bestimmte Eigenschaften vom Gesicht, also zum Beispiel, wo das die Augen sind oder der Abstand von der Unterlippe zum Kinn. Das alles zerlegt er in einen Haufen Zahlenwert. Wie genau das macht, da gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Am Ende kommt aber immer so ein Zahlenmodell dabei raus, wo der Computer dann eben kann lesen und vor allem auch mit anderen Modellen in einer Datenbank vergleichen, also zum Beispiel vom Bild, das er von dir hat, vom Fahrausweis. Und wenn es zwischen diesen Bildern Übereinstimmung gibt beim Vergleich, dann weiss der Computer eben auch genau, wer das auf dem Bild drauf ist.
Das ist also eine Theorie, aber du hast vorher gesagt, in der Praxis Naja, funktioniert es dann gleich noch nicht so ganz?
Oder? Es funktioniert in kontrollierten Situationen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, eine Zutrittskontrolle zu machen, also wenn du immer dein Gesicht gleich in eine Kamera reinhast und ich kann es mit einem Bild von dir abgleichen, wo du jemand gleich reinschaust und dann sagen, okay, der Michael Zetzi darf da rein oder der darf nicht rein. Dort funktioniert schon. In anderen Umständen noch nicht so oder noch nicht so wahnsinnig gut, vor allem nicht, wenn es darum geht, das Gesicht von irgendjemandem aus einer grossen Masse von Leuten rauszupicken und eine Sekunde schnell können sagen, wer das ist mehr eine Sache von Krimis und nicht so von Realität. Jetzt immer noch, aber man macht Fortschritt und eben irgendwann sollte dann auch so ein Live-Abgleich quasi möglich sein.
Aber das ist ja auch nicht nur eine angenehme Vorstellung, immer und überall erkannt zu werden. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sich vor dem Blick vor den Computer zu schützen?
Das ist heute gibt es noch sehr viele Möglichkeiten. Also der Computer lässt sich noch sehr einfach täuschen. Zum Beispiel, wenn du auf einem Bild ein ganz breites Grinsen drauf hast, das kann schon länger, dass der Computer dein Gesicht gar nicht mehr erkennen kann, weil es nicht nur die typische Form eines Gesichts hat. Also so alle extreme Mimik, das macht es ihm schon mal schwer. Und sogar wenn er ein Gesicht erkannt hat, wenn er noch gemerkt hat, doch, da ist ein Mensch vor einem dran, dann kann es zum Beispiel gar nicht mehr auswerten, richtig, wenn du eine Sonnenbrille drehst. Dann sucht er die Augen, findet die irgendwie nicht und bildet dann ein Modell anhand von diesem Sonnenbrillengesicht, das nicht mehr mit dem richtigen Gesicht übereinstimmt. Also die Augen sehen auch ganz anders aus bei diesem Modell. Eventuell wird es in Zukunft Algorithmen geben, wo das egal ist, die auf andere Sachen im Gesicht schauen. Aber im Moment, wenn du anonym bleiben willst, dann hast du es noch relativ einfach.
Gut, und wie das geht, der Jürg Tschirren hat es getestet, das Video davon findet ihr auf unserer Internetseite srf3.ch. Sonnenbrille auf die Nase hast du da, jetzt um den Computer aus dem Konzept bringen, mit einer Sonnenbrille und einem falschen Schnutz, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das ist ein farbiger Papierschnutz, den habe ich mir aus dem Internet ausgedruckt, nein, sehr schön ausgeschnitten und mit Leim auf die Oberlippe geklebt.
Und das hat genützt, um dich unkenntlich zu machen, sozusagen?
Nein.
Gut.
Und das Video dazu gibt es auf srf.ch unter digital mit einem richtig, richtig unheimlichen Jürg, finde ich. Unsere Show auf YouTube, dort heisst übrigens SRF Digital und wenn ihr die abonniert, dann verpasst ihr keins von unseren Videos. Das ist noch gäbig, oder? Die einen von euch die wohnen vielleicht ganz gerne so üppig mit ganz viel Zeug in der Wohnung drin. Andere haben es vielleicht lieber schlicht, knapp, minimal, nur das Nötigste. Ich habe jetzt ein Smartphone-Spiel mitgebracht, das ziemlich gut eben in so eine knappe, minimale Wohnung reinpassen würde.
Der SRF 3 Game-Tipp.
Rimmt-Kapsel heisst das.
Rimmt-Kapsel? Das ist also schwedisch. Ich will so Rimmt-Kapsel.
Da muss
so
man noch ein bisschen absehen. Rimmt-Kapsel?
Ja, genau.
Rimmt-Kapsel. Das ist noch schwierig, oder? Aber eigentlich wollte man nur spielen. Rimmt-Kapsel. Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion. Um Raumstationen geht es bei Rimmt-Kapsel.
Raumkapsel, Rimmt-Kapsel, Raumstation.
Oder? Ja. So weit bin ich noch gar nicht gekommen. sieht ganz schlicht aus. Was macht man da?
Lass mal den Soundtrack laufen von dem Lied. Okay, dann hört man so ein bisschen, wie es aussieht. Oh, jetzt hört man schon Raumstationen.
Ja, Rimmt-Kapsel.
Um das geht es, so eine Raumstation zu bauen. Wir haben im Wesentlichen eigentlich zwei Aufgaben. Ab und zu kommen da so Gegner. Das sind so pinke Weltraumschlangen, die uns angreifen. Gegen die müssen wir uns wehren. Das ist das eine. Und dann hat es um die Raumstation herum schweben noch so vier geheimnisvolle Monolithen. Und die sollen wir erforschen. Also wir müssen die Raumstation so verlängern, dass sie bis dort hinkommen und dass wir die können erforschen, die Monolithen.
Also die Mission ist klar, jetzt ist noch die Frage, wie bauen wir denn die Raumstation?
Ja, man setzt eigentlich so Modul um Modul an die Raumstation an und jedes von diesen Modulen hat eine Funktion. Eins ist zum Beispiel ein Garten, dort hat es so grünen Schleim drin, den man kann essen kann. Das andere ist ein Reaktor, der einen mit Energie versorgt und dann hat es noch Unterkünfte für Arbeiter und so. Also ja, so hat jedes so seine Funktion. Und dass man die bauen könnte, die Module, braucht man Ressourcen und muss auch so die Arbeiter auf dieser Raumstation einteilen. Die einen bauen eben neues Zeug, andere gehen vielleicht in die Küche und in den Garten gehen für Nahrung sorgen. Und wenn dann eben da die bösen Weltraumschlangen daherkommen, dann rennen alle in so Waffenräume, Waffenmodul, um sich zu verteidigen.
Okay, und das Ziel von dem Ganzen, wem hat man gewonnen?
Die Frage ist eigentlich mehr, wenn man verloren hat, nämlich wenn all die Arbeiter gestorben sind. Also es kommen einfach immer mehr von diesen Gegnern, immer schnellere Wellen und es geht einfach darum, so lange wie möglich zu überleben. Also es ist wirklich ganz ein simples Spiel und das ist wirklich auch genau das Gute daran. Vor allem, weil es auch so total effizient gestaltet ist. Sehr abstrakt, wirklich nur flächige Farben und ganz, ganz wenige Pixel. Und eigentlich in jedem Pixel steckt Information drin. Also es hat wirklich nichts Überflüssiges, gar nichts, was es nicht braucht in diesem Spiel drin. Und darum ist es so grossartig.
Okay, und denen tut es so? Das könnte man jetzt einfach ein bisschen sein. Ich glaube, das würde ich noch ganz entspannend finden und wären spätestens um 4 Uhr mit ihrer Arbeit fertig, weil sie so unglaublich speditiv waren. Es klingt nicht nur schön minimal, sondern es sieht auch gut aus. Können dich davon überzeugen auf unserer Internetseite. Du hast vorhin gesagt, dass Spiele räumt, Kapsel sei mit Tetris verwandt. Aber wenn ich das so höre, ist jetzt noch schwierig, da irgendwie die Verwandtschaft zu sehen?
Ja, wenn man es sieht, dann merkt man es sofort. Ich habe vorher schon gesagt, man muss so die Raumstation so erweitern, Modul um Modul anbauen. Und die Funktionen von diesen Modulen, die man da dran anhängt, die können wir am X frei wählen. Also zum Beispiel eben ein Reaktor oder ein Waffenraum oder Unterkünfte oder Garten. Aber die Form von dem Modul, das man da dran anbaut, die ist vorgegeben am X und die wird dann so zufällig ausgewählt. Und es ist eben die Form, die die Blöcke im Tetris haben. Also die Form, die wir alle kennen, also das L und das T und das Quadrat und das Blöde, was so aussieht wie ein S.
Ja, wo man so schnell noch drunter
schieben. Wo man nie recht weiss, was man damit machen soll. Der schöne lange Vier. Ja. Also all die Formen, die man aus Tetris kennt, die Form haben da die Module, die man an die Raumstation anbaut.
Okay, also wenn ich gerne Tetris spiele, via wahrscheinlich die ganze Welt, gefällt mir ein Räumtkapsel?
Ja, also vom Spiel her gibt es eigentlich recht einen grossen Unterschied. Bei Tetris geht es ja eigentlich um Ordnung. Tetris saugt so unseren Zwang an, Zeug zu sortieren, Zeug aufzuräumeln. So das gute Gefühl, das man hat, wenn alles schön, sauber, ordentlich ist. Und genau das, Zeug wollen aufräumen und schön ordentlich haben, das geht bei Räumtkapsel eigentlich nicht. Da muss man irgendwie einen Puff zulassen.
Okay, aber kann man die Raumstation nicht so bauen, dass sie eben schön aufgeräumt aussieht?
Das hat man am Anfang eben das Gefühl, weil das Spiel wirklich weiss, in dem Moment, wo wir Tetris-Formen sehen, sind wir schon so konditioniert, dass wir jetzt gerade sofort die schön satt aufräumeln und schön an und an tun. Und das Spiel spielt mit dem und es bringt uns dann aber eigentlich sanft bei, dass es da jetzt eben nicht geht. Der Zeitdruck ist irgendwann einfach zu hoch. Also in dem Sinn ist es eigentlich wirklich so eine gute Therapie für Ordnungsfanatiker. Und weil man, in dem Fall tut man jetzt Chaos nicht kontrollieren, indem man Chaos einfach ganz verhindert, wie man das in Tetris macht, sondern da tust du eigentlich Chaos kontrollieren, indem du so souverän drauf rumsurfst und es einfach zulässt. Räumtkapsel ist für iOS oder Android. Und jetzt zu unserem Schwerpunkt diese Woche, eben unsere Wallfahrt an die Wiege, dort, wo alles angefangen hat, in Bletchley Park. Wir alle brauchen heute ja Computer, spätestens im Abhörskandal um den Ed Snowden und den amerikanischen Geheimdienst NSA ist klar geworden, auch die Geheimdienste brauchen Computer. Es wäre ja komisch, wenn die moderne Technologie nicht nutzen würden. Also zuerst kommt der Computer und dann irgendwann brauchen dann die Geheimdienste auch. Das ist vielleicht so, wie man das denken würde. Das ist aber historisch genau verkehrt um. Es ist nämlich genau umgekehrt gewesen. Der britische Geheimdienst hat wählen können, verschlüsselte Nachrichten ablösen und hat dann für das den Computer erfunden. Und das alles hat eben an einem Ort angefangen, im Bletchley Park. Der Peter Buchmann ist dort angepilgert, eben an die Wiege vom Computer und vom modernen Geheimdienst.
Eine gute Stunde habe ich mit dem Zug von London bis in die Ortschaft Bletchley.
The next stop will be Bletchley.
Ich laufe ein paar Minuten vom Bahnhof bis zum Eingang vom Bletchley Park und komme dann an einem grossen Weiher mit einem Springbrunnen vorbei. Rund um Blumen, am Ufer Schilf und Bänke, wie im richtigen Park halt. Weiter hinten eine grosse Rasenfläche mit riesigen Bäumen. Unter diesen Bäumen Tisch für ein Picknick. Der Bletchley Park heisst also nicht nur Park, er ist auch tatsächlich ein Park. Und mitten in dieser Idylle ist also der erste Computer konstruiert worden. Von Weitem sehe ich jetzt das Herz vom Bletchley Park. Ein prächtiges altes englisches Landhaus. Einmal für einen naiven Schweizer. Die Engländer selber machen sich nämlich nur noch lustig über die misslungene Architektur.
Victorian Lavatorial Gothic was one of the flattering expressions I heard.
Viktorianische Latrinengotik sei noch einer der anständigeren Ausdrücke, sagte Martin. Einer der vielen Freiwilligen, die Besucher durch den Bletchley Park führen. Zmitten in diesem Paradies stehen ein Dutzend Baracken und langgezogene Bachsteingebäude. Häuser mit dem Charme von Schuhfabriken aus den 30er Jahren. 9'000 Leute haben da am Schluss rund um die Uhr geheime Nachrichten von den Deutschen geknackt. Eine richtige Fabrik, eine Informationsfabrik, war der Bletschli-Park im Zweiten Weltkrieg. In einem dieser Häuser gibt es eine Ausstellung über Maschinen. Wie in einer richtigen Fabrik gibt es nämlich auch in dieser Geheimdienstfabrik Maschinen. Maschinen, die beim Knacken von geheimen deutschen Nachrichten geholfen haben. Bomben, haben sie dieser Maschine gesagt. Übrigens, der Übernahme Bombe hat nichts mit Sprengen zu tun, sondern gemeint ist der Dessert-Eisbombe. Vor so einer Bombe, so einer Maschine, stehe ich jetzt. Die Bombe ist etwa so gross wie ein anständiger Kleiderkasten. Vorne 120 farbige Trommeln, alle untereinander verkabelt. Wenn die Maschine läuft, hört man all die Trommeln trillen und Schalter klicken. Die Bombe versucht gerade, die Verschlüsselung zu knacken. Und wenn sie es geschafft hat, dann stellt sie ab. Die Wehrmacht hat ihre geheimen Nachrichten mit einem Gerät verschlüsselt. Enigma, haben sie dem gesagt. Die Enigma sieht aus wie eine Schreibmaschine mit einem überdimensionierten Zahlenschluss. Wenn wir alle Möglichkeiten von diesem Zahlenschluss von Hand durchprobieren, dann hätten wir länger als 13 Milliarden Jahre. Mathematiker haben mit verschiedenen Tricks und mit Hilfe der Bombe die 13 Milliarden Jahre auf ein paar Stunden verkürzt. Weil die Bombe hinten offen ist, kann ich hineinschauen. Ich sehe einen Motor und Schalter, viel Kabel, aber keine Elektronik. Zum Knacken der Enigma-Verschlüsselung hat diese Elektromechanik gelangt, aber die Bombe ist noch kein Computer. Ich habe also den ersten Computer noch nicht gefunden.
Wie die Bombe aussieht, das könnt ihr anschauen auf srf.ch unter digital. Dort hat Peter noch ein bisschen ausführlicher die Geschichte von Bletchley Park zusammengefasst. Und natürlich hat er auch Fotos mitgebracht von dort, auch eben von dieser Bombe. Aber jetzt schicken wir ihn mal noch ein Haus weiter, gehen den ersten Computer suchen.
Ich gehe jetzt über in ein anderes von diesen Fabrikgebäuden aus den 30er Jahren.
This is the Colossus Gallery.
Dort treffe ich auf den Phil, einen Ingenieur. Er zeigt mir die erste Funkstation vom englischen Geheimdienst aus dem Zweiten Weltkrieg. So tönt 1941 ein neuartiges Signal aus Deutschland, das der englische Geheimdienst vorher noch nie gehört hat. Schnell ist klar, das sind verschlüsselte Anweisungen vom Hitler an seine General. Wenn es klingt, diese Nachrichten zu knacken, dann wäre das, wie wenn man heute Hitler sein Handy hacken würde. Ein paar Monate später finden die Mathematiker vom Geheimdienst heraus, wie die Verschlüsselung funktioniert und können sie knacken. Zum Rechnen brauchen sie Computer. Nur 1943 gibt es auch keinen Computer in unserem Sinn.
They were known as computers.
Computer zu dieser Zeit waren die Menschen, sagte Phil. Leute, die rechnen, ein Beruf, ein typischer Frauenberuf während dem Krieg.
And they were performing the same calculation over and over and over again.
Gerechnet haben die Mathematiker also nicht mit Maschinen, sondern mit einem Zimmer voller Frauen.
And after 6 to 8 weeks, hopefully they break the message.
8 Wochen lang haben die Frauen an einer deutschen Nachricht gerechnet. Viel zu lang im Krieg. Darum muss eine Lösung an. Ein Gerät, das zählen und rechnen kann. Schneller rechnen als jede Maschine bis jetzt.
9 months later, Colossus was born.
Der Phil zeigt mir so einen Colossus und schaltet ihn ein.
Can we turn it on?
Der Colossus sieht aus wie eine Wohnwand, die frei im Raum steht. Vorne voller Schalter, Stecker und farbige Lämpchen. Hinten dran hunderte von Röhren zum Rechnen. Die verschlüsselten Nachrichten werden eingelesen auf einer langen, schmalen Papierschlaufe, etwa 10 Meter lang. Die rast permanent im Kreis um. Nur 1 Sekunde braucht das Lesegerät für die 10 Meter. Das schnellste Gerät dieser Art. Im Rhythmus des Colossus blinken die Lämpchen für die Anzeige. Jedes Mal, wenn es rattert, ist die Papierschlaufe mit der Nachricht einmal im Kreis herumgelaufen und dann wird wieder ein neuer Schlüssel ausprobiert. Nach ein paar Stunden ist der Schlüssel geknackt. Das ist rund 400 Mal schneller, als all die Frauen von Hand gebraucht haben. Nicht schlecht, wenn man denkt, dass ich vor dem ersten Computer stehe, der je gebaut worden ist.
Und auch vom Colossus haben wir ein paar Fotos auf srf.ch unter digital. Und jetzt treffen wir noch jemanden, der damals im Bletchley Park gearbeitet hat. Jean Valentine, eine von den Frauen, die die Maschine wie eben die Bombe bedient hat.
Jean ist 89, eine zierliche, charmante Frau und hellwach. Sie hat mich zur Sicherheit zum Mittag eingeladen und holt mich mit dem Auto am Bahnhof ab, ein bisschen außerhalb von London. Seit sie 17 ist, kann sie Auto fahren. Zu selber Zeit noch eine grosse Ausnahme. Sie hat sich darum im Zweiten Weltkrieg auch als Fahrerin beworben, erzählt sie.
I had already tried to join the Women's Auxiliary Air Force. Well, you can see why they turned me down. My little legs wouldn't have reached the pedals.
Weil sie zu klein war für die grossen Jeep und die Lastwagen sowieso, war aber nichts mit Chauffeurs. Bei der Jean daheim gibt es zuerst ein Aperitif, dann eine Vorspeise und dann noch zum Mittag. Sie erzählt mir, wie sie mit 18 statt als Chauffeuse schließlich im Bletchley Park gelandet ist, dem Zentrum des britischen Geheimdienst.
Well, it was like no place I'd ever or any of us had ever been in before, really.
Ein ganz spezieller Ort, Militär, aber auch viele Zivilisten. Paradiesvögel, solche, die das Times-Kreuzworträtsel in 8 Minuten lösen können. Wissenschaftler von Weltformat wie der Mathematiker Alan Turing. Der, der eine Maschine entwickelt hat zum Knacken von deutschen Nachrichten. Die Bombe, haben sie dieser Maschine gesagt. Und an dieser Bombe hat Jean 1943 angefangen.
And when I walked into the room and saw that bomb, they had to provide me with a little plank, because I couldn't have done it otherwise.
Nur mit einem Schemeli hat die zierlich Jean die grosse Bombe bedienen. Sie hat die Maschine eingerichtet und dann überwacht. Typische Frauenarbeit halt.
And of course there were many more women than men at Bletchley Park, as you probably know. I think we were about 7-1 or something like that.
Siebenmal mehr Frauen als Männer haben im Bletchley Park geschafft.
But of course just doing the menial little jobs, you know, the men were all doing important things. All the Alan Turings of this world, you see.
Eine klare Hackordnung hat es gegeben. Die Frauen haben die einfach langweilige Arbeit gemacht und die Männer sind interessante, wie der Alan Turing, sagt Jean ein bisschen bitter. Und über ihre Arbeit reden hat sie auch nicht dürfen. Alles war geheim.
Never, never the job was discussed. Never. And that is how the secrecy was maintained, I think.
Hat einer zu viel gefragt, so ist er schnell einmal als Spion verdächtigt worden.
But I've never sat down and sort of told them the story as I'm telling you.
Auch nach dem Krieg hat Jean nie über ihre Zeit beim Geheimdienst geredet, nicht einmal mit ihrer Familie. Ihre Eltern haben bis zum Tod nicht gewusst, was ihre Tochter im Krieg gemacht hat.
Also im Bletchley Park hat der britische Geheimdienst den ersten elektronischen Computer gebaut, um damit ablösen. Und wenn man von dem Kolossus redet, dann muss man auch über den Alan Turing reden. Der Peter Buchmann erklärt, wer der Mann war.
Alan Turing war einer der berühmtesten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Und er hat schon vor dem Krieg an einer Rechnungsmaschine studiert, die alles berechnen kann. Also etwas, das für uns eigentlich selbstverständlich ist. Oder? Wir haben einen Computer und wir hören mit dem Musik oder bearbeiten Fotos oder schreiben E-Mail. Dahinter stecken ja letztendlich alles Berechnungen. Wir brauchen dafür aber nur nicht drei verschiedene Geräte, sondern nur ein Smartphone. Und Alan Turing hat das zuerst müssen beweisen, dass das überhaupt möglich ist. Und das hat er 1936 gemacht. Dort war er erst 24. Er hat also im Alter von 24 das theoretische Fundament für die Computer vorbereitet.
Der Alan Turing war also der Vordenker vom ersten elektronischen Computer. Tatsächlich gebaut worden ist der erste Computer. Dann aber eben im Bletchley Park in England, der Colossus. Das war dann ein Computer, wie er sich das der Alan Turing vorgestellt hat?
Ja, fast. Das war ja noch nicht ganz ein Computer gewesen. In unserem Sinn. Zwei Sachen haben noch gefehlt. Er hatte keinen Speicher, keinen elektronischen Speicher. Der Speicher war ein Papierband, eine Schlaufe, die im Kreis herumgefräset ist. Und dort war der Text drauf, den er immer wieder eingelesen hat. Und das hat dann so Töne. Und die zweite Einschränkung ist, man hat nicht irgendein beliebiges Programm auf dem Computer laufen lassen, sondern nur ganz begrenzt ein paar Programme, die man gebraucht hat, zum Knacken von deutschen Nachrichten. Eins von diesen Programmen hat zum Beispiel in diesen verschlüsselten Nachrichten nach Buchstabenpaar gesucht, wo immer zwei gleiche Zeichen gerade hintereinander vorkommen.
Okay, also man hat nicht irgendein Programm darauf laufen lassen. Trotzdem war der Colossus ein Computer.
Ja, das ist
noch nicht alles möglich gewesen, was sich der Turing vorgestellt hat, aber der Colossus hat elektronische Schaltkreise für Logik und die funktionieren nach dem genau gleichen Prinzip wie unser Computer heute. Und der Colossus hat auch schon alle logischen Bauteile gehabt, die es braucht, für einen modernen Computer zu bauen.
Der erste elektronische Computer zum Ablosen ist für die Engländer wahrscheinlich immens wichtig gewesen.
Ja, die Dimensionen vom Bletchley Park, wo der Computer gebraucht worden ist, wo der im Einsatz war, die sind gewaltig. Das sind 9000 Leute rund um die Uhr beschäftigt, die haben tausende von Nachrichten jeden Tag entschlüsselt und analysiert. Und das Ausmaß von dieser Abhöraktion, das ist mindestens zu diesem Zeitpunkt einmalig in der Geschichte. Historiker sagen, dass das den Krieg um 2 Jahre verkürzt hat. Und das zeigt, wie entscheidend Information und ein Informationsvorsprung ist.
Jetzt, wie ist es denn weitergegangen nach dem Zweiten Weltkrieg?
Der englische Geheimdienst hat 2 Geräte gebraucht, zum Entschlüsseln der Nachrichten der Nazi. Das eine war die Bombe, das war eine rein elektromechanische Maschine. Und das andere war der Colossus, der gilt als erster elektronischer Computer. Und der Geheimdienst hat die Bombe und den Colossus nach dem Krieg demontiert und sämtliche Pläne vernichtet. Die Öffentlichkeit hat 30 Jahre lang nichts gewusst von der Rolle, die die Geheimdienste in diesem Krieg gespielt haben, obwohl dort 9000 Leute geschafft haben. Und der Geheimdienst hat noch nicht ganz offen gelegt, wie das alles zusammen funktioniert hat. Und das Mass an Verschwiegenheit ist etwa gleich beeindruckend wie die technische Leistung, die dahinter steckt.
Ja, ich finde es wahnsinnig. 9000 Leute haben daran geschafft. 30 Jahre hat man nichts gehört. Bilder zu der Bombe und zum Colossus gibt es auf srf3.ch. Wer steckt denn hinter dem Bletchley Park?
Seit 1946 heisst die Organisation GCHQ. Das ist eine Abkürzung, die man jetzt immer wieder hört im Zusammenhang mit dem Abhörskandal um die NSA und Snowden, wo es darum geht, was die Nachrichtendienste da mitlosen über das Internet. Der GCHQ ist spezialisiert auf Informationsbeschaffung aus Signal. Das heisst, Signal heisst Funk, Telefon, Telex. Heute natürlich Internet. Das zeigt, der GCHQ hat eine lange Tradition von mehr als 70 Jahren von der Informationsbeschaffung aus Signal. Und der GCHQ hat sich immer wieder den neuesten Kommunikationsmöglichkeiten angepasst, die gekommen sind. Und die haben auch immer wieder die neuesten technischen Mittel gebraucht. Was der GCHQ mit der Internetüberwachung macht, ist eigentlich nichts Neues. Es ist die konsequente Fortsetzung von der eigenen Tradition mit den neuen technischen Mitteln. Im Fall des Computers könnte man sagen, der GCHQ war eigentlich ein Schritt voraus, weil sie ja den Computer erfunden haben. Das ist also nicht, weil wir über den Computer kommunizieren können, als Geheimdienst mit Computer abhören, sondern weil der Geheimdienst einen Computer gebraucht hat, zum Entschlüsseln während dem Krieg, ist der erste Computer oder der erste elektronische Computer entwickelt worden.
Und wie die Maschinen alle aussehen, wie das komische Landhaus aussieht und die Idylle im Bletchley Park, das seht ihr in der Bildergalerie auf srf.ch unter «Digital». Und jetzt will der Reto Widmer ein bisschen Zeit verdoppeln.
Gewusst, wie Zeit verdoppeln, dank unserem Digitalredakter. Reto Widmer, lernen wir es. Was brauche ich zum Zeit verdoppeln, außer Zeit?
Jetzt habe ich es fast geschafft. Ja, ich habe heute Morgen habe ich an die Schulzeit müssen zurückdenken, so mit einem wohligen Schauer. Also zum Beispiel die 2-stündige Chemiestunde, Doppelstunde, langweilig. Und dann haben wir, so in den 80er sind doch die Uhren aufgekommen, so die Casio, die Digitaluhren, ja. Die haben ja alle eine Stoppuhr drin gehabt. Und dann hat es das Sekündel gegeben. Also drückst du den Startknopf und dann genau eine Sekunde später der Stoppknopf. Und wer, also man hat, das Ziel war einfach, genau auf die 100 Sekunden genau die Sekunde zu treffen.
Und hat es bei dir amigs laut tönt während der Chemiestunde? Oder kannst du das? Weil das ist ja noch tricky.
Man konnte es abstellen, dass es nicht piept oder so. Ich weiss gar nicht mehr genau. Also, das irgendwie können, ja. Und
noch 4,5 Stunden bis Fußballmatch. Ich würde sagen, wir machen doch mit Zeit verdoppeln. Ist gut, oder?
Ich habe eine Webseite gefunden, wo man jetzt eine Casio-Uhr hat, wo man das kann machen wie früher. Ich mache mal. Jetzt habe ich 96 Hundertstel.
Hundertstel drüber. Warte, ich mache mal schnell.
Next time. 97.
Bei mir 40 Hundertstel
ja, nein,
drüber.
Du musst schon wieder den Rhythmus finden. Du musst einfach so...
Aber das Lustige ist, man...
Ich habe es geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Also nicht jetzt, nein, aber ich habe es schon geschafft.
Ja.
Jetzt fast wieder 2 Hundertstel wieder daneben.
Der Reto Wittmer. Aber sonst ist auch nicht langweilig in der Digitalredaktion,
oder?
Nein,
gar nicht, nein. Aber so, ist ja auch sehr ein kurzes Zeitverdoublen, oder? Eigentlich eine Sekunde, wenn man es gerade schafft.
Komm, wir machen noch schnell eins reden. Und wir machen es jetzt als Orakel fürs Jutti-Spiel heute Abend. Wenn du gewünscht, du bist Schweiz, ich bin Brasilien. Wenn du näher dran bist, gewünscht Schweiz heute Abend. Warte, ich muss noch schnell Refresh machen. Bei mir tönt es jetzt halt nicht mehr am Computer, weil ich das Mikrofon abhabe. Warte mal schnell. Also, ich mache schnell zuerst. Ich bin Brasilien. Oh, shit!
Oh. Ich mache?
Ja, ich bin nicht auf eine Sekunde gekocht, bis 87.
11 zu weit, also 1-11. Ah, schlecht.
Du gewinnst. Ah,
wieder 98, gewinnen wir 98, aber ich gewinne auf jeden Fall.
Einmal.
Mach nochmal.
Ah!
Was ist das?
Ein Yes! Ein Yes, Baby!
Nein, das
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Diese Woche hat mich ein Kommentar amüsiert, den Peter Bog aus Gümligen bei uns auf die Seite geschrieben hat. Und zwar geht es ihm um die Frage «Huhn oder Ei?». Und er sagt «Ei, eindeutig Ei». Nämlich nach der Evolutionstheorie findet die Evolution durch Mutationen statt. Mutationen finden zwischen dem Huhn und dem Ei statt. Und das Huhn entsteht dann aus dem Ei. So argumentiert er im Wesentlichen. Und das heisst eben, dass dann das Ei zuerst ist, weil das Ei mutiert. Das Ei ist etwas Neues und ist darum der Anfang. Finde ich jetzt noch recht ein überzeugendes Argument. Was mir allerdings nicht ganz klar ist, ist, warum hat der Peter das bei uns auf die Seite geschrieben, unter den Artikel zum Bletchley Park. Ich weiss es nicht so recht. Soll euch aber übrigens nicht daran hindern, auch einen Kommentar zu schreiben unter unsere Artikel. Und vielleicht zudem noch ein Hinweis. Wir müssen die Kommentare freischalten, dass sie dann effektiv auch angezeigt werden auf der Seite. Da sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, um eben verhindern, dass jemand etwas Schlimmes, etwas, das gegen das Gesetz verstoßt, publiziert auf unserer Seite. Darum müssen wir die alle von Hand freischalten. Wir machen das so schnell, wie wir können. Aber wenn wir halt nicht am Arbeiten sind, in der Nacht oder so, dann schalten wir auch nichts frei. Also die von euch, die gerne irgendwie spät am Abend oder sehr, sehr früh am Morgen etwas schreiben, müsst ihr Geduld haben, bis wir dann wieder im Büro sind. Zum Bletchley Park hat es übrigens auch Mails ins Studio gegeben, wo wir gerade am Senden gewesen sind. Und vor allem eigentlich zu einer Frage, die ihr jetzt beim Hören vorher vielleicht auch gehabt habt. Und da haben sich verschiedene Hörer beschwert. Ja, aber halt, es gibt auch noch so einen deutschen Computer, nämlich den Z3 vom Zuse, der noch ein paar Jahre früher war als der Colossus. Warum wir dann jetzt da behauptet, dass der Colossus der erste Computer gewesen sei? Das ist so ein bisschen eine Definitionsfrage, die ich euch vielleicht noch schnell erklären kann. Der Z3 war tatsächlich vor dem Colossus. Der Z3 war auch programmierbar. Also wenn man rein das Kriterium, kann man die Maschine programmieren, also verschiedene Sachen berechnen lassen, nicht nur etwas ganz Bestimmtes. Wenn das einzige Kriterium ist, dann war der Z3 zuerst. Der Grund, wieso wir den Colossus als den ersten elektronischen Computer bezeichnen, ist, dass eben die Bauteile in dem Z3, das war alles noch mechanisch, elektromechanisch. Und die Bauteile im Colossus sind effektiv elektronische Bauteile, Röhren. Und die haben in dem Sinn schon die gleichen logischen Funktionen wahrgenommen, wie auch heute Bauteile in einem Computer noch wahrnehmen. Also der Colossus ist in dem Sinn direkt vergleichbar mit Computer heute. Und der Z3, der eigentlich eine sehr komplizierte Maschine war, ist in dem Sinn eigentlich nicht direkt vergleichbar mit dem Computer heute. Das ist der Grund, wieso wir dort den Strich ziehen und sagen, der Colossus ist der erste. Das ist natürlich aber eine riesige Diskussion, haben sich auch schon andere Leute beteiligt daran. Wir haben da einfach fürs Radio und der Kürze halber müssen vereinfachen und haben die Grenzen beim Colossus gezogen. Wenn auch ihr eine Frage oder eine Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt uns das per Mail auf digital@srf.ch oder über Facebook. Dort heisst unsere Seite SRF Digital. Dort könnt ihr auch mit uns Kontakt aufnehmen und natürlich uns dort auch liken, wenn euch gefällt, was wir da so treiben. Und jetzt noch zu der Rubrik «Digital am Sonntag». Da habe ich das mal zwei Artikel rausgesucht für euch, die mir sehr gut gefallen hat. Und einer, der geht um Google. Und ich weiss nicht, das ist vielleicht ein Projekt, das ihr auch schon davon gehört habt, immer wieder mal die Idee, Ballon zu machen. die dann eine Art wie drahtloses Internet in Gegenden bringen, wo es also noch kein Internet hat. Also die Ballone bilden so eine Art wie Kette, mehrere Ballone untereinander, vernetzen sich untereinander und beamen dann so an einen Ort runter, drahtloses Internet. Ich habe schon ein paar Mal gehört von diesem Projekt und jedes Mal verwirrt mich das extrem, weil es so nach einer wahnsinnig komplizierten Lösung tönt, weil man ja muss Wind und Wetter irgendwie umgehen. Die Ballone darf es nicht einfach irgendwo hin verblasen, sonst bricht die Verbindung ab. Die muss man lang genug oben behalten, was schwierig ist. Und dann sind sie wahnsinnig hoch oben. Die Idee ist, dass die so auf 20 km Höhe fliegen. Und so ein normaler WLAN-Router kommt knapp 100 Meter. Also da muss man irgendwie auch noch anders funken. Verwirrt mich jedes Mal, wenn ich von diesem Projekt höre. Und darum ist es jetzt noch schön, dass einer im Wired einen längeren Artikel darüber geschrieben hat, was Google da genau vorhat. Sie haben offenbar schon Tests gemacht, wo funktionieren. Also irgendwie ist das möglich. Und wie das genau geht, könnt ihr nachlesen in dem Artikel, den ich im Digital am Sonntag verlinkt habe. Und die Rubrik Digital am Sonntag, die findet ihr auf srf.ch unter Digital. Und das war es mit dem Digital-Podcast für heute. Merci für eure Zeit.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.